Ja, ich musste die ganze Zeit jetzt drüber nachdenken, über diesen Satz. Er ist uns ja kein Unbekannter. Musste ich nachdenken. Das stimmt ja auch nicht mehr so ganz, weil wir ja auch merken, die, für die das gilt, die werden auch immer weniger oder sie werden immer älter. Wenn ich mal so gucke, ja, Marina und Jörg sind irgendwie eine Ausnahme, habe ich gerade gedacht. Aber bei den anderen ist irgendwie so, ich darf das mal sagen, ich darf das. Hm? Aber ich habe überlegt, weil einfach, es ist ja so, man hat so eine also man hat ja etwas miteinander erlebt, aber irgendwie ist das Geschichte, jedenfalls wenn einer nur einmal im Jahr kommt. Das wollte ich damit sagen. Und in ein paar Jahren wird es dann so sein, dass Eckhard dann sagt, einige kennen ihn noch. Und dann am Ende, wenn ich gar nicht mehr komme, dann ist mein aufrichtiges Gebet, dass es einen gibt, der sagt, ich kenne ihn. Ja, das ist mein Gebet. Beten bringt's was, da sind wir gerade beim Thema auch heute. Ich könnte jetzt so anfangen, dass ich sage, ja, denn da gibt es auch genug Studien drüber, dass betende Menschen gesünder leben als andere, ausgeglichener sind als andere. Das liest man, kann man lesen in normalen Zeitschriften, ja, für jedermann, da gibt es sowas, aber auch in medizinischen Fachzeitschriften. Ich muss aber sagen, mich persönlich ärgern solche Berichte eher, als dass ich sie hilfreich finde. Denn erstens weiß ich auch, dass zum Beispiel Salat und Gemüse gesund sind. Und wenn ich die Wahl habe, nehme ich doch lieber ein Steak. Das bringt es also alleine auch noch nicht. Und das andere aber, zweitens, lassen sich in solchen Untersuchungen ja immer nur gewisse Auswirkungen, psychische Faktoren ergründen. Ja, über Gott selber, ob es ihn gibt und wie er wirkt, können solche Untersuchungen nichts aussagen. Es könnte doch alles nur Selbstmotivation sein oder schlichtweg Einbildung. Oder ich könnte, das kommt in solchen Dingen dann auch vor, ich könnte im Grunde genommen zu Hinz und Kunz beten. Und trotzdem könnte es mich genauso stärken und so, weil mehr als das können solche Untersuchungen nicht bringen. Also deswegen drehe ich es mal um und sage, beten bringt's was? Meine Antwort ist erstmal nein. Und zwar liegt das an der Fragestellung. Wer so fragt, bringt's was? Das ist zwar heute sehr modern, aber dem kann das Beten eigentlich nichts bringen. Ich verdeutliche das mal an einem Beispiel. Angenommen, ich führe ein Traugespräch und der Bräutigam, der fragt mich so zwischendurch mal, sagen Sie mal, wenn man mit seiner Frau redet, bringt das was? Ja? Ja, Sie wissen, was ich meine. Dann müsste ich dem guten Menschen wahrscheinlich sagen, dass unser Gespräch jetzt an dieser Stelle nicht mehr so viel bringt. Aber ja, das ist es. Es liegt an der Fragestellung und Sie merken, dass die Frage, die wichtige Frage nach dem Beten, die können wir nicht so isoliert betrachten. Wir müssen die Voraussetzungen klären, die dafür nötig sind, dass wir doch zu einem Ja in dieser Frage kommen können. Zuerst aber möchte ich drei Voraussetzungen nennen, unter denen Beten tatsächlich nichts bringt. Das ist das Erste. Wenn ich Gott nicht kenne, ja, Sie können sich vorstellen, unsere Ausgangsfrage, die wird wahrscheinlich am ehesten gestellt werden von Menschen, die Gott bisher nicht oder kaum kennengelernt haben. Da geht es dann nicht um die Frage nach der Beziehung zu Gott, sondern um die Frage, ob mir das was einbringt, ob das was nützt. Ja, also wie eine sehr moderne Frage des Zeitgeistes. Nützt das was? Bringt das was? Das kann man klar beantworten. Wenn mich meine Frau fragt, ja, ob ich mal 100 Euro für sie hätte, ja, meine Frau, die mich ja kennt, oder wenn ich durch die Elberfelder Fußgängerzone schlende und mich da ein völlig wild Fremder fragt um dieselbe Summe, ja, wer hätte denn größere Chancen, dass ich mein Portemonnaie ziehe? Ja, wie kann also jemand, der Gott nicht kennt, der auch noch nie versucht hat, ihn kennenzulernen, plötzlich den Anspruch erheben, etwas von ihm zu wollen. Das ist das Erste, wenn ich Gott nicht kenne. Das andere, wenn ich eine verzerrte Vorstellung habe von Gott. Manche, die so fragen, beten, bringt's was? Die haben ein etwas verqueres Gottesbild, etwa so, wie wir es gleich sehen hier. Ja, das ist der sogenannte Prayomat. Das ist, glaube ich, weit verbreitet, diese Vorstellung bei Menschen. Sie sehen das. Ja? Also oben oder da, hier beten, Erfüllung hier entnehmen. So wird das gesehen. Da meint man, Gott wäre so ein Automat. Ja, er hätte so zu funktionieren, dass ich da oben meinen Wunsch reinrufe und prompt kommt unten die Erfüllung raus. Gott als ein Dienstleister, ja, oder als ein Weihnachtsmann, dem ich so meinen Wunschzettel gebe und er hat den abzuarbeiten. Und selbst die Skeptiker unter uns, ja, ich weiß gar nicht, ob es die in der Pfarrersbeck gibt, aber wir sagen mal angenommen, Gott existiert, was wäre das dann für ein Hans Wurst, für eine Lachnummer, wenn er dieser Vorstellung hier entsprechen würde? Und was wäre das für eine Arroganz des Menschen auch, der Schöpfer der Welt, ja, der Herr des Universums, der soll so springen, wie ich mir das vorstelle. Sie merken, das kann so nicht funktionieren. Das ist das Zweite, wenn ich eine verzerrte Vorstellung habe von Gott, wie er ist. Das Dritte, wenn ich nicht danach frage, was Gott will. Und da gibt es auch noch mal ein Bild. Ja, da fehlt hier unten noch ein Stück. Ich kann das aber erklären. Ja. Gunnar kennt das schon, aber was hier unten, also da unten ist noch, da unten ist ein Tisch und da haben die einen Plan drauf zu liegen von einer Bank. Ja. Also drei christliche Bankräuber beten, dass ihr Coup gelingt. Ja. Die Frage ist, kann das klappen? Ist es denn nicht oft so, dass wir, wenn wir beten, oft nur darum kreisen, um das, was wir gerne möchten, was uns wichtig ist, anstatt auch mal danach zu fragen, ob das überhaupt Gottes Willen entspricht, was wir da beten. Ja, also in diesem Fall muss ich ja eigentlich nur die 10 Gebote kennen, um zu wissen, dass Eddie hier und seine Kumpels keine Chance haben mit ihrem Gebet. Wir können nicht um Dinge beten, von denen wir wissen schon, dass Gott hier eine völlig andere Meinung hat als wir. Also, vielleicht können wir hier an der Stelle festhalten, unter gewissen Umständen müssen wir uns gar nicht wundern, dass Beten nichts bringt. In diesen Fällen liegt es aber nicht unbedingt an Gott, sondern es liegt dann daran, dass wir keinen Schimmer haben, wer Gott ist und was Beten eigentlich heißt. Und deswegen müssen wir Beten definieren. Und vielen unter uns werde ich nichts Neues sagen, wenn ich sage, Beten ist Kommunikation mit Gott. Beten ist Kommunikation mit Gott. Denn wenn Gott existiert, fragen wir nochmal so, dann ist es ja das Widersinnigste überhaupt, dass Menschen es ablehnen, mit ihm in Beziehung zu treten. Oder dass es ihnen gleichgültig ist. Aber wir wissen genau, das ist die Realität unseres Lebens, unserer Welt, die wir beobachten können. Das ist eine Realität, die ja schon in der Bibel beschrieben ist als das Urproblem des Menschen. Ja, am Anfang lesen wir das. Das Urproblem: Der Mensch hat diese Beziehung zu Gott einseitig aufgekündigt. Und er meint, er kann jetzt auch alleine zurechtkommen. Und dementsprechend sieht es in unserer Welt auch aus. Ja? Und oftmals wird auch das dann noch, wie es aussieht, Gott in die Schuhe geschoben. Umgekehrt aber, wenn ein Mensch Christ wird, dann will er gerade das nicht mehr, diese Beziehungslosigkeit. Wenn einer Christ wird, dann wird ihm deutlich mit der Zeit, dass der Mensch geradezu geschaffen wurde dafür, um als Gegenüber mit Gott in diese Beziehung einzutreten. Das ist sein Sinn. Dazu ist er da. Wer vom Glauben berührt wird, in dem wächst dann auch der Wunsch, Gott nun näher kennenlernen zu wollen. Er wird dann erstens in der Bibel danach suchen, denn da erfährt er alles Wissenswerte über Gott. Und er wird zweitens die Gemeinschaft mit anderen suchen, deswegen sind wir hier, weil er spürt, dass das nicht alleine geht. Und er wird drittens dann das Gespräch mit Gott selber suchen. Wer sich dafür öffnet, und ich glaube, das ist die einzige Voraussetzung, die nötig ist, der wird dann verschiedene Dinge merken in Bezug auf das Gebet. Beten ist nichts, was ich jetzt noch nach dem praktischen Nutzwert allein beurteilen kann. Es hat seinen Sinn in erster Linie darin, mit Gott zusammen zu sein. Das andere, Beten ist dann keine lästige Pflichtübung mehr, sondern es kann ein wirklich alternativer Lebensstil sein. Eine positive Lebenshaltung, die man dem Beter dann auch anmerkt. Und Beten kann in eine ungeahnte Freiheit führen. Wer sich im Gebet von Gott leiten lässt, der wird oder kann es werden, unabhängiger von der Meinung anderer, unabhängiger von Menschen. Jesus hat das uns vorgemacht. Er sah sich auch vielen Ansprüchen ausgesetzt. Leute liefen hinter ihm her und stattdessen aber suchte er immer wieder die Stille. Er ging abseits und suchte diese einsamen Orte auf, und zwar deswegen, um mit seinem Vater zusammen zu sein und bei ihm aufzutanken. Und das andere noch, Beten hat eine große Verheißung. Ja, wir haben das gehört gerade in der Lesung. Jesus ermutigt uns zum Gebet und er spricht uns zu, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Es kann uns auch weiterhelfen in dieser Frage, wenn wir uns einmal die verschiedenen Aspekte, die Inhalte eines Gebets anschauen. Ich nenne mal vier. Ja, gibt sicher noch eine oder andere, aber vier hier mal. Das erste ist Anbetung. Und hier an dieser Stelle wird, glaube ich, am deutlichsten, dass jemand nicht nur kommt zu Gott wegen einer Wunschliste, sondern Anbetung heißt, ich erkenne an, dass Gott Gott ist. Und ich lobe ihn dafür, ich freue mich an ihm. Ich lobe ihn um seiner selbst willen, und zwar völlig zweckfrei. Ich buchstabiere das mal durch, was das heißt, dass er der Vater ist und ich sein Kind sein darf. Ja, da kann Freude aufkommen in der Anbetung. Das ist was Schönes. Da bin ich nur in dieser Beziehung, Gott und ich. Und ich komme da weg von, dass ich mich immer nur um mich selber drehe. Dass ich auf ihn schaue erstmal. Das zweite wäre Schuldbekenntnis. Wo jemand sich die Zeit nimmt und die Stille sucht. Ja, ihr seid ja auch so ein bisschen, ja, der Stille schon gehört und wir machen das auch bei uns, suchen neu die Stille, versuchen das zumindest. Wo das passiert, da kann auch das in der Stille, was nicht so positiv ist, was auch verdrängt wurde, das kann an die Oberfläche kommen. Und deswegen scheuen ja Menschen das beides, Stille und Gebet. Da legt Gott durchaus mal den Finger in eine Wunde bei mir. Aber nicht deswegen, um mich zu verletzen, sondern um mich zu heilen. Und wie befreiend kann das sein, wenn ich auch alles mal vor Gott hinlegen kann. Alles, was mich trennt von ihm, und von meinen Mitmenschen, mit denen ich im Streit liege oder so. Wenn ich das ablegen kann und mir von ihm her vergeben lassen kann. Auch ein wichtiger Aspekt des Gebets. Dann kommt als drittes der Dank. Im Gebet kann ich einfach mal mein Leben oder nur diesen Tag Revue passieren lassen. Und dann finde ich Dinge, für die es sich lohnt zu danken. Ich komme auf all das Gute, was ich erfahren durfte. Und das kann meine Lebenshaltung verändern. Direkt im Vollzug des Dankens. Ja, wir kennen das in den Psalmen, wo man merkt, was der am Anfang da gebetet hat. Am Ende ist er völlig anderer, nicht Meinung, aber es hat sich in ihm etwas verändert. Dankbare Menschen leben anders, was dann auch irgendwann ihre Umwelt merkt. Und das vierte bei einem Gebet, Bitte und Fürbitte. Und Sie merken vielleicht, erst jetzt komme ich eigentlich darauf, auf das, was so landläufig viele als Gebet verstehen, Gott um etwas zu bitten. Ja? Das, worum sich eigentlich diese Frage, ob es was bringt, überhaupt dreht. Und vielleicht, ich denke, wir merken an dieser Stelle, dass dem mir jetzt schon vieles vorausgegangen ist. Wir können dieses Bitten nicht isoliert sehen, wenn wir denn diese Beziehung zu Gott suchen. Was ist nicht alles schon passiert im Gebet, bevor ich da hinkomme? Ja, in der Anbetung, im Danken, im Bekennen der Schuld. Ja, wie sehr kann ich durch diese Dinge schon gestärkt worden sein, ehe ich überhaupt eine einzige Bitte im Gebet formuliert habe? Jawohl, es ist so, Jesus ermutigt uns, wir dürfen Gott bestürmen mit unseren Bitten, wir dürfen ihm in den Ohren liegen damit, aber ich denke, innerhalb dieser Beziehung, die dabei ist, sich zu entwickeln. Ich möchte noch kommen zu dem Thema, was auch, denke ich, uns interessiert, immer wieder konkrete Bitten. Ja? Natürlich dürfen wir Gott die nennen. Ja? Wir haben auch schon immer hier unsere Gebetstafel hier mit unseren Kranken. Wir können sie einfach so nennen, aber wir können auch das damit verbinden, was uns wichtig ist. Wir können darum bitten, dass ein Mensch gesundet von Krankheit, dass ein anderer wieder eine Arbeitsstelle findet, dass eine brüchige Ehe wieder gestärkt wird, dass ein trauernder Mensch wieder Mut und eine neue Perspektive findet. Wie oft bin ich gestärkt worden persönlich, auch von Pfarrersbecker Christen, nur durch das Wissen, dass sie mich im Gebet tragen, hinter mir stehen. Aber nun stellt sich ja an dieser Stelle die spannende Frage immer, ob und wie Gott all diese Bitten erhört. Und mir hat das geholfen, dass ich das vergleiche mit einer Ampel. Eine Ampel hat drei Lichter. Ja? Ist klar, grün, gelb und rot. Natürlich ist es schön, wenn Gott grünes Licht gibt. Tolle Sache. Ja? Ich bete um etwas konkret und ich merke in kurzer Zeit, da tut sich was. Da hat sich was ergeben. Die Operation ist wirklich gelungen, gegen alle Prognosen. Oder eine Veränderung, eine positive Veränderung einer belastenden Situation tritt ein. Ein Wort kommt mir in den Sinn, was ich von Gott her annehme und verstehe als Antwort auf mein Gebet, das mir dann eine neue Richtung weist. Das ist toll. Ja, Gott gibt grünes Licht. Aber es gibt auch Gelb in unserem Gebet. Gelb steht für Warten. Ich bete längere Zeit, aber offensichtlich tut sich nichts. Ja, ich kenne Eltern, auch hier unter uns, haben lange gebetet dafür, Jahrzehnte oft, dass ihre Kinder zum Glauben finden. Und die gehen aber ganz andere Wege. Das ist erstmal bitter. Und irgendwann vielleicht ist der Zeitpunkt da und plötzlich ist es geschehen, man weiß gar nicht woher, aber es kommt durch diese langen Gebete, da war einfach die Zeit reif. Ja, das ist gelb. Aber wir wissen alle, am schmerzlichsten ist rot. Am schmerzlichsten ist rot. Gott erhört meine Bitte nicht und es ist ganz anders gekommen, als ich gerne wollte. Ich bin verzweifelt und ich frage mich, warum ist das so? Reichen meine Gebete immer nur bis zur Zimmerdecke? Nicht weiter. Und da ist der Punkt, wo ich mich trotz aller Schwere entscheiden muss, hier gebe ich jetzt meine Beziehung auf zu Gott, weil Gott nicht meinen Willen tut, oder versuche ich da in dieser Schwere auch durchzuhalten, vielleicht sogar einen Sinn zu erkennen. Könnte es nicht sein, dass Gott besser weiß als ich, was für mich gut ist? Weil er ja die Gesamtheit meines Lebens überblicken kann. Ja, ich kann immer nur einen Teilbereich sehen. Er sieht die Gesamtheit. Da betet ein Jugendlicher um eine bestimmte Lehrstelle und sagt, Mensch, die oder keine, die muss es sein. Ja, aber es wird nichts. Und Jahre später kann es sein, dass er erkennt, es wurde mir ein ganz anderer Weg gezeigt. Gott hatte einfach einen anderen Plan und einen guten, wie dieser Mensch vielleicht später erkennt. Aber wir wissen auch alle aus eigener Erfahrung, nicht immer ist das so deutlich. Meinen Sie nicht, dass mich das auch viele schlaflose Nächte gekostet hat, dass ich mich gefragt habe, warum meine erste Frau, Christiane, ja, viele kennen sie, trotz ungezählter Gebete sterben musste? Meinen Sie, ich hätte heute alle Antworten? Ich habe sie nicht, aber ich kann im Rückblick dankbar sein für ihr Leben und für unser Leben und erkenne, dass Gott uns getragen hat. Und ich kann dankbar sein, dass Gott mir nochmal ein anderes, neues Glück, ein auch unverdientes, ungeahntes auch geschenkt hat, noch danach. Und ich weiß, dass all die anderen ungelösten Fragen, die noch da sind, dass die in der Ewigkeit geklärt werden. Das glaube ich auch. All diese Sichtweisen, ja, sind ja nicht mein Verdienst, sondern es ist einfach so, ich erkenne darin Gottes Antworten auf meine Gebete. Ja, ganz anders, als ich sie mir vielleicht damals gewünscht hätte. Dietrich Bonhoeffer sagt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. So viel zu den konkreten Bitten. Grün, Gelb, Rot gibt es. Könnte es sein, dass sich aus dem allem noch eine Konsequenz ergeben könnte? Eine Konsequenz, die da lauten kann, es gibt noch ein tiefer gehendes Bittgebet als das, was Gott immer schon sagt und vorschreibt, was er alles tun könnte. Als Beispiel, Blaise Pascal hat es gebetet, der berühmte Wissenschaftler und Christ des 17. Jahrhunderts. Von ihm sind die Worte überliefert: Ich bitte dich weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod, sondern darum, dass du über meine Gesundheit und meine Krankheit, über mein Leben und meinen Tod verfügst zu deiner Ehre und zu meinem Heil. Ja, merken Sie, das ist noch was anderes, als jetzt immer schon zu wissen, wo es lang gehen soll bei Gott. Aber ich glaube, dazu muss man ja eine gewisse Reife auch schon haben oder lange im Glauben stehen. Und es gelingt uns vielleicht auch erst so zu beten, wenn wir bereit sind, Gott wirklich die Herrschaft zu überlassen über unser Leben. Und ihm zu vertrauen, dass er wirklich das Beste im Sinn hat für uns, das fällt uns ja nicht leicht. Das fiel auch Jesus nicht leicht. Jesus hat so gebetet in seinem schwersten Gebet, und zwar im Garten Gethsemane, ja, wo er auch gerne wollte, dass dies und jenes ebenso sich entwickelt oder ebenso nicht, gerade nicht entwickelt, aber kommt zum Schluss und ich glaube nach einem harten Ringen mit sich selbst, dazu zu sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Ja, er hätte das auch lieber von seinem menschlichen her, ja, vom menschlichen her anders gewollt, aber das ist dann nochmal diese Tiefe des Gebets zu sagen, ja, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und wo wir diese Beziehung zu Gott suchen, da wird sich auch unser Gebet verändern. Ich kann Gott auch einfach die Menschen, die mir wichtig sind, einmal einfach so hinhalten. Ja? Einfach nur mal die Namen nennen. Ja, das kann mich auch mal entlasten, dass ich nicht immer schon die Therapie für diese Leute alle im Kopf habe. Ich halte Gott die Menschen hin. Ja? Ich muss nicht alles schon vorher wissen. Und genauso kann ich es lernen, in den vielen Dingen des Alltags, in meinen Entscheidungen, Gott um Rat zu fragen. Es kann natürlich sein, dass er mir da anders antwortet, als ich das mir gedacht habe und mir das wünsche. Damit muss ich auch rechnen. Aber es ist dann das Gebet nicht nur Notruf, sondern Dauerkontakt, wie Peter Hane das ausgedrückt hat. Er sagt, es ist die tägliche Entscheidung, sein ganzes Leben Gott anzuvertrauen. Also nicht nur Notruf, was viele denken dabei. Ne? Not lehrt beten und dann muss das klappen und sonst. Nicht nur Notruf, sondern Dauerkontakt. Es ist die tägliche Entscheidung, sein ganzes Leben Gott anzuvertrauen. Und schließlich werde ich dann auch die Erfahrung machen, beten ist dann eben nicht nur reden, sondern hören. Hören auf Gott. Deswegen machen wir ja diese Sache mit der Stille, weil ich nur in der Stille wirklich das ihn hören kann. Ja, ich kann ihn nur dann hören, wenn ich mal schweige. Ja, sonst klappt das nicht. Und dann kann ich merken, mein Problem ist eigentlich nicht Gott, der schweigt, sondern mein lauter Alltag, der sein Reden überhört. Ja, nicht Gott, der schweigt, sondern mein Alltag, der so laut ist, dass er sein Reden oft überhört. Aber das ist auch eine Sache der Übung. Ich freue mich, dass wir in unserer Gemeinde, jetzt geht es so langsam zum Ende, in der Passionszeit diese Aktion machen, Stille 40 Tage Gott erleben. Und das ist toll, 70 Leute haben sich in unserer Gemeinde angemeldet. Ja, da liest man ein Buch, täglich 40 Tage, ein kleines Kapitel, was auch immer am Schluss so einen kleinen Hinweis oder einen Tipp für die persönliche Stille bringt. Immer sehr praktisch gehalten. Also jeder liest ein Buch und dann trifft man sich einmal in einem Hauskreis in der Woche und dann werden auch noch die Themen dieses Buches in den Sonntagsgottesdiensten verhandelt, um auch den Rest der Gemeinde irgendwie da noch mit reinzuziehen in diese Sache. Das ist sehr schön. Und da sind viele unterwegs, dem Geheimnis dieser Kommunikation mit Gott auf die Spur zu kommen. Und ich bin überzeugt, dass sowas verändert, wo wir uns auf Gott einlassen, nur da können wir auch sein Handeln erfahren. Und dann werden wir auch jeder für sich unsere Antwort auf die Frage dieses Abends, dieses Nachmittags finden, ob es was bringt. Amen.